KI kann mit Informationen beitragen, aber wir alle selber wissen, Information ist nicht die Basis für mutige Entscheidungen. Das merke ich auch im täglichen Geschäft mit Innovation. Ich kann noch so viele Informationen heranbringen. Der Entscheider wird trotzdem immer noch eine gewisse Unsicherheit haben. Da können die Informationen helfen, aber die Entscheidung, dieser Akt, einen Schritt zu gehen, das ist etwas, was der Mensch trifft. Und da wird meiner Meinung nach noch nicht die KI der entscheidende Faktor sein.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Jörg Hirt war bei uns, Chief Innovation Manager bei Rewe Digital. Und natürlich dreht er sich im Gespräch mit Jörg alles um Innovationen in all ihren Facetten, vom Lieferdienst über die App bis hin zu Autostores. Und obwohl Jörg natürlich keine Glaskugel besitzt, hat er einen klaren Blick nach vorne geworfen. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Jörg Hirt ist bei uns, Chief Innovation Manager bei Rewe Digital. Hallo Jörg, grüße dich.
Hallo Kai, herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich riesig, dass wir so kurz vor den wohlverdienten Sommerurlaub dann zusammenfinden. Du wirst ja auch Speaker sein bei der Faszination Handel Anfang September in den Räumen der Universität zu Köln. Das werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Aber bevor wir auf die vielen, vielen spannenden Themen kommen, die uns beide dann umtreiben, Jörg, was sollte man über dich wissen, bevor wir jetzt in Medias Res gehen?
Ja, ein bisschen hast du ja schon was gesagt. Titel Chief Innovation Manager bei der Rewe Digital. Ich selber sehe mich weniger als Titel, als eher als Möglichmacher. Das fände ich als Titel auch ganz gut. Und von der Historie her begleitet mich Handel, Retail und Technologie eigentlich schon mein ganzes Leben. Ich habe sogar ganz ursprünglich meine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann, hieß das damals noch. Habe da auch danach dann direkt dann studiert und bin dann in den Bereich Technologie reingegangen.
Chief Innovation Manager, ist das sowas wie in anderen Unternehmen, kenne ich diesen Begriff so, Evangelist? Ist es so derjenige, der begeistert im Unternehmen dann für die neuen Möglichkeiten, die die Technologien aufmachen?
Ich tue mich mit dem Begriff Evangelist ein bisschen schwer, weil das wenig Wirkung hat. Bei mir ist es schon so ein bisschen in der Aufgabe, in der Rolle und auch in meiner Art verankert, dass ich auch begeistere. Aber das ist eigentlich nicht mein Hauptthema. Das Hauptthema ist wirklich, Innovation für den Konsumenten greifbar zu machen. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mit meinem Team wirklich Technologien evaluieren kann und diese Themen dann auch in Piloten dann wirklich greifbar zu machen. Also in unserem Bereich machen wir sowas wie autonome Fahrzeuge. Wir machen mit KI gerade sehr viel natürlich. Wir arbeiten an digitalen Zwillingen. Und das ist etwas, was so in der groben Idee immer irgendwo da ist. Und dann machen wir uns im Team dazu Gedanken, wie kann man das wirklich umsetzen? Und das ist dann eher die Rolle als Evangelist. Aber Evangelist, klar, du musst Innovationen heute auch verkaufen. Du musst es irgendwo auch erstmal auf der Turnschuhe begreifbar machen, um es dann auch dann in die Realität überführen zu können.
Jetzt hast du ja auch gesagt, du denkst da auch immer vom Konsumenten, von der Konsumentin dann aus. Wenn du an dich denkst, das ist wahrscheinlich jetzt fies die Frage, wo du mit so vielen Innovationen auch zu tun hast. Aber gibt es so eine technologische Innovation, wo du sagst, die hat jetzt dein persönliches Einkaufsverhalten besonders stark verändert?
Das ist wirklich eine gemeine Frage, weil ich habe ja wirklich den ganzen Tag mit Innovationen zu tun und das fällt mir ein bisschen schwer. Aber ich glaube, so dieser Aha-Moment war für mich, als quasi Retail in die Wohnzimmer gekommen ist. Das war für mich etwas, was ganz maßgeblich mein Konsumverhalten verändert hat. Früher ist man mit der Freundin samstags in die Stadt gefahren, man ist gebummelt und man ist da durch die Kaufhäuser durchgegangen und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Das muss schon Jahre, Jahrzehnte her sein, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, das war so ein Punkt, wo der Retail sich verändert hat, maßgeblich verändert hat. Also mit dem Eintritt von E-Commerce in die Haushalte, da ist ein riesen Block losgelöst worden. Und da stecken wir heute noch drin. Also dieses Thema Digitalisierung, digitale Mobilisierung und jetzt auch dieser Wandel zu KI, das ist wirklich alles auf diesen einen Zeitpunkt wieder zurückzuführen, glaube ich.
So, Wahrscheinlich für mich ist jetzt einfach zu sagen, das hätte ich jetzt erwartet als eine Möglichkeit. Eine andere Option, die ich dachte, wurde vielleicht darauf hier eingehst, das sehe ich auch noch als so ein ganz einschneidender Moment, als das Internet in die Ladengeschäfte hier kam, also mit den Smartphones. Das war doch dann schon nochmal so ein zweiter Moment, der wahrscheinlich auch bei dir selbst auch nochmal was verändert hat, oder?
Absolut. Man merkt das ja heute schon so. Business ist App-Business. Es läuft viel, das merkt man gerade bei der Rewe, dass da auch wiederum wieder ein großer Change war, weil jetzt ist auf einmal das Internet in der Hosentasche gewesen und der ständige Begleiter. Ich sage immer so, das Smartphone, das ist ja wirklich das Gerät, was man abends als letztes aus der Hand gibt und morgens wieder als erstes nimmt. Das ist schon auch nochmal ein Gamechanger gewesen. Aber das ist ja wirklich, für mich ist das so eine Kaskade von Themen, die jetzt kommen. Das kann man jetzt ja auch nahtlos weiterführen mit KI. Ich spreche immer so von einem KI-Tsunami. Das heißt, wir sehen jetzt wieder die nächste Welle, die kommt. Das ist so das Thema KI-Assistenten. Hinter dieser Welle kommen aber neue Themen. Wir gehen jetzt rein in die nächste Welle, KI-Agenten. Das wird Auswirkungen auf das Smartphone haben und so weiter und so weiter. Da gehe ich übrigens auch auf den Vortrag, da gehe ich auch darauf ein.
Da sollte man unbedingt dabei sein am 9. September dann in der Universität zu Köln. Faszination Handel mit Jörg und mit ganz spannenden Innovationen. Wir reden über Smart Retail und wir reden über KI im Handel. Und das wäre auch so meine Frage, wenn du jetzt, du stößt Innovationsprozesse an, du begleitest Innovationsprozesse. Du hast jetzt schon in den ersten paar Minuten mehrfach dann das Stichwort KI genannt. Welche Rolle spielt denn KI bei der Erkennung vielleicht auch von Innovationen und gegebenenfalls dann auch einen weiteren Rollout?
KI wird alle Berufsfelder verändern, natürlich auch die des Innovationsmanagers. Und auch unser Bereich Innovation verändert sich gerade aktuell unglaublich enorm. Und wir setzen bei uns schon KI ein, und es wird immer mehr werden. Wir haben ja viel mit Recherche zu tun. Viele Leute haben immer so das Bild, Innovationsmanager, das ist so ein bisschen wie Harrison Ford bei Indiana Jones. Wir sind die Helden, die dann kommen und wir erleben Abenteuer und alles ist immer fancy. Das ist ein Teil so, aber viele Leute verkennen die Realität, was Indiana Jones macht. Indiana Jones ist nämlich viel in Bibliotheken unterwegs und macht erstmal sehr viel Recherche, bevor der erstmal rausgeht. Das ist, glaube ich, der kleinste Teil, dass er irgendwelche Abenteuer erlebt. Und bei uns ist es genau das Gleiche. Wir machen sehr viel Recherche, bevor wir überhaupt einen Prototypen auf die Straße oder in die Läden reinkriegen. Und da setzen wir immer mehr KI ein. Und wir merken, das ist für uns eine Bereicherung, weil wir auf der einen Seite schneller werden und auf der anderen Seite auch qualitativer werden. Wir sind noch bei weitem nicht da, dass wir KI zu 100% nutzen, aber wir sind sehr bestrebt, dass wir das hinkriegen, dass wir da auch noch mehr diese Systeme einsetzen.
Wir hatten hier auch öfter schon an der Handelbar darüber diskutiert, dass für Innovationen dann auch Mut dazu gehört. Und ich zitiere immer gerne den ehemaligen Chrysler-Vorstand Lee Iacocca, der gesagt hat, bei keiner wahren Innovation fehlt die Phase der Verhöhnung. Glaubst du, das wird sich verändern? Durch KI brauchen wir durch KI weniger Mut, weil die dann uns ja dann Wahrscheinlichkeiten vielleicht dann früher schon berechnen kann, ob da Diffusionsgeschwindigkeiten so oder so eintreffen. Oder glaubst du, das bleibt im Kern dann auch bestehen.
Mit Mut sprichst du ein schönes Thema an, was mich sehr stark beschäftigt, weil ich bin nämlich auch der Meinung, dass Innovation sehr stark gekoppelt ist an Mut. Glaube ich daran, dass KI uns dabei hilft? Jein, würde ich sagen. Weil KI kann bisher keine Haltung einnehmen. Mut ist aber nichts Gottgegebenes, sondern das ist eine Haltung. Und dafür muss der Mensch da sein. Der Mensch muss dieses Thema Mut, diese Haltung einnehmen, damit wir Innovation weiter nach vorn bringen. Und diese letztendliche Entscheidung wird bisher noch nicht KI treffen, sondern die wird der Mensch treffen. Ich glaube, dass dieser Faktor Mut in den kommenden Monaten und Jahren noch sehr, sehr, sehr an Relevanz gewinnen wird, weil wir wissen es alle, wir kommen aus der VUCA-Welt und gehen in die BANI-Welt rein. Das ist eine Zeit, in der wir halt geprägt sind von Unsicherheit. Und das kann eine KI einem nicht abnehmen. Die Entscheidung muss von Menschen getroffen werden. Aktuell noch. Ich kann mal Beispiele aus der Praxis nehmen. Wir haben jetzt Payback abgelöst vor ein paar Monaten, sehr erfolgreich abgelöst übrigens. Und das ist eine sehr, sehr mutige Entscheidung gewesen, weil wir sind da auch in eine Unsicherheit hineingegangen. Und diese Entscheidung, die wird von Menschen getroffen. Von daher, KI kann mit Informationen beitragen, aber wir alle selber wissen, Information ist nicht die Basis für mutige Entscheidungen. Das merke ich auch im täglichen Geschäft mit Innovation. Ich kann noch so viele Informationen heranbringen. Der Entscheider wird trotzdem immer noch eine gewisse Unsicherheit haben. Da können die Informationen helfen, aber die Entscheidung, dieser Akt, einen Schritt zu gehen, das ist etwas, was der Mensch trifft. Und da wird meiner Meinung nach noch nicht die KI der entscheidende Faktor sein.
Klare Aussage, also Mut zu machen, bleibt auch weiterhin erforderlich. Da empfehle ich gerne die Folge an der Handelbar mit Verena Pauster. Da haben wir das sehr intensiv dann auch diskutiert. Aber zurück zu dir, zu euch. Du hast ja jetzt eine mutige, das war natürlich auch eine sehr große, sehr schwerwiegende Entscheidung mit dem Ausstieg bei Payback und dann Aufbau von eigenen Systemen, jetzt hier bei Rewe und bei Penny. Was war so vielleicht so das letzte, vielleicht auch kleinere digitale Projekt, wo du auch eine hohe Unsicherheit verspürt hast im Vorhinein und dann vielleicht auch überrascht warst, wie es ausgegangen ist?
Werbung.
Nicht nur beim Einkaufserlebnis spielen innovative Konzepte eine wichtige Rolle. Unser Partner Publitas hilft euch mit kreativen Ansätzen in der Angebotskommunikation, die Aufmerksamkeit eurer Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Denn Einzelhändler stehen heute unter enormem Druck. Mehr Kampagnen, kürzere Time to Market, bessere Ergebnisse. Und Kundinnen und Kunden erwarten längst mehr als statische PDFs. Publitas reduziert eure Designzeit um bis zu 80%, erzielt Klickraten von bis zu 65% und steigert die Conversion um bis zu 300%. Publitas Prospekte sind für Performance gemacht, shoppable, messbar und kanalübergreifend. Jetzt entdecken unter www.publitas.com/de. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, da muss ich doch wieder auch auf KI gehen, wo ich wirklich überrascht war, also auch positiv überrascht war. Das ist im Bereich KI-Agenten. Noch nicht mal über das, was KI-Agenten heute schon können, sondern wie schnell sich KI-Agenten weiterentwickeln, wie rasant dieses Thema ist. Und man muss jetzt ja mal beachten, ich mache mein ganzes Leben lang Technologie im Retail, ich mache mein ganzes Leben lang Innovation. Aber das, was jetzt gerade stattfindet, gerade im Bereich KI und mit diesen KI-Agentensystemen, das habe ich in dieser Form, in dieser Geschwindigkeit noch nirgendwie erlebt. Und das ist wirklich etwas, wo ich auf der einen Seite natürlich eine gewisse Faszination habe, auf der anderen Seite auch jeden Tag diesen Aha-Moment habe, dass ich denke, wow, das war gestern noch nicht möglich, heute ist es möglich. Und am Horizont erscheinen wieder andere Dinge, die vor 2 Jahren noch gar nicht möglich waren. Und jetzt wird das real. Und das ist natürlich für mich ein unglaublicher Faktor, wo ich sage, das ist jeden Tag Faszination pur.
Ja, wirklich super spannend und du vermittelst auch diese Faszination sehr gut. Am Ende des Tages ist ja dann aber häufig ja dann doch wieder eine Frage. Ich meine, ihr seid als Rewe Group jetzt ein großer, auch wenn die Strukturen ja vielleicht ein bisschen anders sind, aber quasi eher ein Konzern, milliardenschwer am Ende des Tages, muss man ja auch Ergebnis abliefern. Wie groß ist denn da auch der Druck bei den Innovationen, dass man dann eben sagt, ja gut, aber das muss ich ja auch rechnen, das muss ich schnell rechnen. Ihr habt ja auch selbstständige Kaufleute, die ja, glaube ich, Jahr für Jahr daran interessiert sind, dass sie da auch ein schönes Ergebnis noch erzielen. Wie groß spürst du den Druck? Wie viel ausprobieren kann man sich da leisten jetzt im Innovationsbereich?
Also das Erste, wir sind ein Wirtschaftsfaktor. Viele sagen, wir sind halt ein Cost-Center, so ist es einfach. Aber wir haben jetzt ja verschiedene Perspektiven. Du hast einmal den Kaufmann angesprochen. Und was ich sagen muss, ich habe im Wirtschaftssektor noch nie eine Gruppe gefunden, die so mutig ist wie unsere Kaufleute. Und das sage ich jetzt nicht,
weil sie zuhören,
sondern weil es einfach so ist, die Entscheidungen, die durch die Kaufleute getroffen werden, die sind sehr mutig, weil die denken nicht in 2 Jahren oder in 3 Jahren, sondern die denken in Generationen. Und das trägt natürlich ein bisschen dabei, die haben eine sehr hohe intrinsische Motivation, dass das Unternehmen fortgeführt wird, auch in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren. Da werden sehr, sehr mutige Entscheidungen getroffen. Das Thema, wie mutig dürfen wir sein? Wir dürfen mutig sein, wenn wir natürlich Zahlen bringen. Wir haben schon viele Themen durchgebracht bei uns, wo wir sagen, das sind strategisch wichtige Themen. Zum Beispiel die Pick-and-Go-Geschichte, das ist bei uns im Bereich ist das entstanden, das ist bei uns konzipiert worden und auch aufgebaut worden, weil wir sagen, wir müssen bestimmte Energien müssen wir nehmen und müssen die halt umsetzen, müssen sie Realität werden lassen. Ich habe letztens zum Beispiel auch mal dieses Thema der Horizonte H1, H2, H3 habe ich mal ein bisschen neu gedacht. Ich habe das HIRT-Modell rausgebracht. Da denken wir auch in H-Infinity. Und das sind Themen, die vielleicht noch nicht im Horizont gemessen werden kann. Also diese Technik kommt in 3 Jahren oder in 5 Jahren, sondern wir sagen, da kommen Themen rein, die strategisch relevant sind. Und das ist unter anderem auch sowas wie Nachhaltigkeit oder das ist sowas wie KI. Das ist nicht an einem Use Case gebunden, wo ich sage, das ist in 2, 3 Jahren so, sondern wir bauen die Zukunft dort. Und das ist ein Thema, was bei uns sehr häufig jetzt stattfindet im Innovationsbereich, dass man uns die Kompetenz zutraut, zu sehen, wo sich Technologie weiterentwickelt, was in der Zukunft für Unternehmen gefordert wird und dass man sagt, ihr gebt uns schon mal die grobe Richtung vor. Und von daher, da sind wir so ein Ticken weg von der Wirtschaftlichkeit, aber in der Relevanz sind wir da. Und Innovation hat immer was mit Wirtschaftlichkeit und mit Relevanz zu tun. Und ich glaube, von daher genießen wir aktuell das Vertrauen, dass wir nicht unbedingt am Anfang direkt ein ROI präsentieren müssen, sondern da ist dann unser Platz auch.
E-Commerce ist ja im Lebensmittelhandel nicht nur in Deutschland ein schwieriges Thema. Ich habe das gerade letztens rausgesucht, was sich vielleicht auch noch dran erinnern können. Die erste große Pleite, richtig große Pleite, Webvan in den USA 2001, 800 Millionen US-Dollar verbrannt. Und es mangelte ja auch in Deutschland nicht an Bemühungen, das Thema Lebensmittel über E-Commerce dann auch zu vertreiben. Jetzt hat man das Gefühl, dass sich da auch ganz große dran verhoben haben. Also Otto hat das ja auch irgendwann mal probiert, schon länger her. Amazon mit Amazon Fresh war ja auch keine nachhaltig erfolgreiche Geschichte, um es mal vorsichtig dann auch zu formulieren. Ihr seid ja da jetzt sehr hartnäckig mit dem Rewe Express dann auch unterwegs. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich die Flaschenpost. Es gibt hier Flink, die ja auch bei euch sind. Es gibt hier ein Picknick. Es gibt ja durchaus viele. Wie siehst du generell E-Commerce so im Lebensmittelhandel und wie würdest du eure Bemühungen, du hast ja auch das Thema jetzt Pick and Go auch erwähnt, wie siehst du eure E-Commerce-Bemühungen?
Aktuell sind wir im Lebensmittelhandel Nummer 1 in Europa, was das angeht. Und das heißt auch, oder man sieht ja daran, dass wir das sehr stringent durchziehen und dass wir das mit einem nachhaltigen Gedanken auch machen. Ich persönlich glaube, dass E-Commerce eine wesentliche Säule ist, weil jeder Kunde tickt anders. Und wir müssen es in Zukunft verstehen, den Kunden da abzuholen, wo seine Bedürfnisse sind. Der eine Kunde geht halt gerne in den stationären Laden, der andere sagt halt, E-Commerce, das ist für mich mein Ding. Ich glaube, dass weiterhin der stationäre Handel dominant bleiben wird. Das wird sich in den nächsten Jahren nicht verändern. Ich glaube aber, dass der Lieferservice weiterhin seine Berechtigung hat. Einfach, um dieses ganze Bild abzubilden. Und wir bewegen uns ja jetzt schon von Omnichannel in Unified Commerce hinein. Und genau diese Kanalüberschreitung, das ist der wesentliche Mehreffekt. Man sieht das ja auch schon, wenn man Omnichannel richtig betreibt, ist das keine Kannibalisierung der Streams, sondern das ist eine Bereicherung der Streams. Und ich glaube, es bleibt weiterhin ein schwieriges Geschäft. Ich glaube aber, dass wir gut dran beraten sind, dass wir genau dort weitermachen. Dass wir diese Kanäle alle weiterhin bedienen. Weil das auch ein Alleinstellungsmerkmal ist für uns.
Ist es ein Stück weit für euch auch ein gar nicht mal unterschiedliche Zielgruppen, sondern auch die gleiche Zielgruppe, die dann sagt, gut, einmal in der einen Situation den Einkauf jetzt hier, wenn der Besuch kommt und ich dann tatsächlich nur die schönsten Tomaten hier dann auch für mein Ragout dann auch aussuchen möchte oder den Wein dann nochmal vor Ort dann aussuchen möchte. Da gehe ich ins Ladengeschäft und ansonsten vielleicht möchte ich so diesen Wochenendeinkauf, den ja viele doch als vergleichsweise lästig dann auch empfinden, jetzt über einen Lieferdienst abwickeln. Macht das auch nochmal einerseits schwierig und auf der anderen Seite dann auch so spannend?
Erstmal würde ich sagen, dass man auch im Lieferservice schöne Tomaten kriegt. Das würde ich erstmal vorweg sagen. Sind das die gleichen Kunden? Ja. Es gibt nicht den typischen Online-Kunden und den typischen stationären Kunden, sondern das ist, wie du es gerade schon gesagt hast, es ist sehr situativ. Ich selber merke es auch bei mir. Diese Großeinkäufe, da habe ich keine Lust drauf. Das geht mir viel zu viel Zeit verloren. Und das mache ich super gerne online. Da gehe ich hin und dann, das mache ich auf einer Autofahrt. Fülle ich meine Einkaufsliste und wenn ich zu Hause bin, kann ich das Ding abschicken und dann weiß ich, dass die Waren kommen. Trotzdem mag ich das Gefühl im stationären Handel. Und das glaube ich, das wird weiterhin Bestand haben. Dass die Leute halt individuell swappen werden, wo sie jetzt in welchem Anlass reingehen. Und ich persönlich sage immer, es war noch nie sexy und es wird nie sexy sein, Kastenwasser und Toilettenpapier zu kaufen. Das ist ein bisschen unwürdig, wenn man damit in der S-Bahn rumfährt. Es ist nicht praktikabel. Und von daher glaube ich, dass dieser Lieferservice absolut eine Legitimation hat und da auch eine Bereicherung ist für den Kunden. Diese Basic-Produkte, das ist dem Konsumenten eigentlich vollkommen egal, wie die nach Hause kommen. Der hat ja kein Well-Being dadurch, dass er jetzt eine Rolle Toilettenpapier kauft, sondern dieses Produkt muss einfach nur da sein. Und von daher glaube ich, dass der Kunde situativ entscheiden wird, wo er wann seinen Konsum decken wird.
Ja, da fühle ich mich sehr bestätigt. Jörg, das ist schon mal gut. Mal schauen, ob du mich jetzt auch bestätigst in meiner nächsten These, weil natürlich diskutieren wir ja wahnsinnig viel über das Thema Lebensmittel-E-Commerce, logischerweise Lebensmittel, der größte Einzelhandelsmarkt in Deutschland, und wir sind noch in Toto unter 3% Online-Anteil. Da denkt man ja immer, gut, im Vergleich zu den Kategorien, die wir haben mit Fashion oder Consumer Electronics, die schon an die 50% so langsam sich ranrobben, da muss doch mehr drin sein, da muss doch mehr passieren. Dann guckt man so ins Ausland, sagt man, gut, in UK ist schon mehr, in der Schweiz ist schon mehr, in den Nordics oder in Holland. Und ich sage dann immer, ja, die große Herausforderung ist nicht, dass der Kunde das nicht möchte, weil ich glaube, das hat der Kunde ja spätestens in der Pandemie dann wirklich gelernt, dass es eigentlich für die allermeisten Produkte das Einfachste ist, es kommt zu Hause, sondern dass der Kunde es nicht bezahlen möchte, den Service. Ich hatte mir ja bei euch auch das E-Commerce-Lager hier angeschaut. In Köln 4 Kältezonen in so einem großen Lager, ist ja durchaus eine anspruchsvolle Disziplin. Dann muss es ja erstmal an die Rampe, dann muss es zu mir nach Hause kommen. Wir hatten es auch schon ein paar Mal dann auch getestet, wenn es dann liebevoll wieder aus den 4 Kältezonen dann an die Haustür gebracht wird. Ein sehr guter Service im Übrigen, die Tomaten waren auch gut. Aber ich habe mir dann gesagt, ja, jetzt war der ja alleine bei mir, und das liegt jetzt nicht an der Größe des Grundstücks, war der da schon 10 Minuten bald beschäftigt mit dem Auspacken. Und da musste der zu mir kommen. Ich weiß auch gar nicht, wo der dann als nächstes dann auch hin muss. Und irgendeiner muss es doch bezahlen. Und ich meine, jetzt kenne ich ja den LEH jetzt auch als extrem margenschwach. Ich meine, er lebt von der großen Zahl. Jetzt ist doch aus meiner Sicht die Frage, wer kann diesen Service bezahlen? Und dann muss es doch am Ende des Tages direkt oder indirekt der Kunde bezahlen. Ansonsten ist es doch gar nicht darstellbar.
Du sagst es schon, es ist ein sehr kostspieliges Unterfangen. Die letzte Meile ist in der gesamten Supply Chain die teuerste Meile, die es gibt. Die gesamte Lieferkette voraus ist nicht so teuer wie die letzte Meile. Und da muss auch was passieren. Also das ist auch für eine sehr persönliche Meinung von mir. Ich glaube, dass sich Liefermodelle, wo der Faktor Mensch eine wesentliche Rolle drin spielt, dass das nicht skalierbar ist. Das spreche ich aber auch für alle anderen, Flink, Gorillas und wie sie alle hießen. Das ist immer dieses Thema Faktor Mensch, ist halt sehr schlecht skalierbar. Ich glaube, dass das in Zukunft so ein Mischmodell sein muss aus Faktor Mensch in Kombination mit autonomen Systemen. Und wir reden hier dann über autonome Lieferfahrzeuge, über eine andere Art der Belieferung. Es muss nicht immer ein großer LKW sein, der irgendwo hinfährt, sondern es können auch teilweise kleinere Devices sein. Und da sind wir gerade auch sehr aktiv. Also wir haben in Litauen haben wir ein Lieferfahrzeug getestet, was so wie so ein VW-Bus-Größe ungefähr angeht. Das ist autonom zu dem Kunden gefahren. Wir testen aktuell in Hamburg einen Lieferbot, der auf den Bürgersteigen langfährt, der vielleicht so einen Einkauf bringen kann. Und das sind so Aspekte, die dafür sorgen werden in Zukunft, dass das ganze Modell bezahlbar wird. Weil ich gebe dir recht, der Kunde ist nicht bereit, dazu bezahlen. Und wir haben auch keine Möglichkeit, die Kosten, die beim Lieferservice zu 100% auf den Kunden zu überwälzen. Das funktioniert nicht. Der Kunde ist so preissensitiv im Bereich Lebensmittel. Diesen Service ist der Kunde auch nicht bereit zu bezahlen oder nur sehr eingeschränkt.
Also die Haustürbelieferung, glaube ich, ist ein klassischer Service, großen Kunden Mehrwert, aber dann eben teuer. Auf der anderen Seite rollt er ja jetzt doch mit einer beeindruckenden, muss ich sagen, Geschwindigkeit ein System aus mit den Smart Stores, wo du ja, glaube ich, beide Effekte hier dann auch haben kannst. Du bietest dem Kunden einen großen Mehrwert mit so einem kassenlosen Markt und du hast natürlich einen Effizienzhebel. Wie blickt ihr auf das Thema Smart Stores? Ich fand, es hat ja relativ lange gedauert, bis ihr dann nach dem ersten Store hier in Seattle, da von Amazon, hier dann mal losgelegt habt. Aber dann seid ihr ja jetzt doch sehr, sehr schnell auch unterwegs mit unterschiedlichen Konzepten. Ich denke, ihr lernt da auch eine ganze Menge. Aber da erlebe ich jetzt auch eine große Entschlossenheit, das nachhaltig dann auch zu etablieren als ein Format.
Absolut. Also wir glauben schon, dass das eine gewisse Zukunft hat, diese kassenlosen Stores. Warum haben wir uns schwer damit getan? Weil wir uns natürlich sehr kritisch diese Technologie angeschaut haben. Und wir haben gesehen, dass was Amazon macht, das ist nicht auf den deutschen Lebensmittelhandel und auf die Formate, die wir haben, übertragbar. Wenn man sich mal die Amazon-Stores angeschaut hat, das war sehr convenience-lastig. Es waren eigene Produkte, die dort präsentiert wurden, Salate mit riesen QR-Code-Aufklebern drauf und so weiter. Und das ist nichts im deutschen Lebensmittelhandel, wenn man hier auch mal einen Kajalstift verkauft oder eine Packung Kaugummi. Das funktioniert halt da nicht. Und deswegen haben wir uns das natürlich mit sehr viel Interesse angeschaut und sind dann natürlich auch aktiv geworden, haben geschaut, was kann das für uns irgendwo bringen und mit welchem Partner müssten wir dann zusammenarbeiten. Und nach langer Recherche haben wir dann unseren jetzigen Partner gefunden, israelisches Startup-Unternehmen, und haben mit denen gemeinsam die Technologie weiter ausgebaut. Auch die Technologie, die wir dort bekommen haben, war nicht zu 100% für den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland adaptiv. Und wir sind halt, haben sehr viel Know-how reingebracht und eine Entwicklungskompetenz reingebracht, dass es für den Konsumenten so einfach wie möglich wird. Und das ist die Prämisse, wo wir bei Pick and Go reingehen. Das heißt, wir machen eine Komplexitätsreduzierung für den Konsumenten. Für uns ist es alles andere als Komplexitätsreduzierung, sondern wir müssen unheimlich viel Komplexität aufbauen. Aber für den Konsumenten muss es so sein, du gehst rein in den Store, nimmst deine Klamotten und gehst wieder raus. Ohne dass du das Gefühl hast, ich bin mir unsicher, ob das jetzt auch klappt, sondern einfach dieses Gefühl, wow, das ist eine coole Lösung. Und da sind wir sehr, sehr stark reingegangen. Man merkt es auch an den Stores, die wir jetzt weiterhin ausgerollt haben. Die Komplexität wurde für den Kunden immer geringer. Also wir sind hingegangen, am Anfang musstest du noch eine App runterladen. Selbst das musst du nicht mehr machen, sondern du gehst rein in den Store, nimmst deine Sachen und entscheidest dann am Checkout, möchte ich jetzt über Pick and Go bezahlen oder möchte ich ein klassisches Kassensystem haben oder möchte ich selbst scannen? Und das ist das Einfachste für den Kunden. Ich glaube, das ist das Erfolgskriterium, warum wir noch heute Pick and Go machen und Amazon zum Beispiel nicht mehr.
Also da müssen wir unbedingt auch in den Shownotes drauf verweisen zu diesem spannenden Thema. Da hatten wir ja zuletzt mit Carsten Plätz von Tante M ja auch hier an gleicher Stelle ein Vertreter sitzen, der das ja gerade im ländlichen Raum jetzt etabliert. Ich hatte auch mit dem Professor Stefan Rüschen ja hier von der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg in Heilbronn, hatten wir auch darüber diskutiert und er hat mir so ein bisschen widersprochen. Also ich sehe da ja ein Riesenpotenzial für diese kassenlosen Märkte an Hochfrequenzlagen. Das ist doch eigentlich, das ist für mich so der klassische Fall. Ich renne jetzt zum Gate oder zur Bahn, habe aber eigentlich Hunger, weiß, im Zug ist bestimmt wieder der Speisewagen nicht mit dabei und sehe die Schlange und muss dann leider trotzdem mit knurrenden Magen dann zum Gate rennen und dann doch auf das Angebot, das Gastronomische der Bahn dann vertrauen. Er sagt aber, er sieht es stärker im ländlichen Raum, solche Systeme, vielleicht auch eher aus einer Effizienzsicht heraus, wo du sagst, du kannst, das hatten wir ja auch mit dem Carsten, irgendwann vielleicht auch nur noch mal mit dem Umsatz, der dort machbar ist in der Region, halt nur noch ein System mit sehr wenig Personal hier dann überhaupt noch vorhalten. An welche dieser beiden Optionen glaubst du?
Die Wahrheit liegt in der Mitte. Das ist mal wieder nicht ganz schwarz und nicht ganz weiß. Ich glaube, es gibt nicht das eine Format, was für alle passt. Dieses One Fits All, das funktioniert auch dort nicht. Ich glaube, wir werden solche Systeme in großen Stores finden, die heute schon Bestand haben, weil wir einfach Personalmangel haben, weil wir gucken müssen, dass wir das fehlende Personal irgendwie ersetzen können durch solche Systeme. Das wird die eine Lösung sein. Und dann wird es verschiedene andere Formate geben, die halt im sehr hochfrequenten Bereichen eingesetzt werden oder auch im ländlichen Bereichen, weil da haben wir andere Probleme. Ich bin auch viel in der Politik unterwegs oder rede mit vielen Leuten und wir haben halt häufig das Problem, dass ganze Stadtteile nicht mehr richtig nachversorgt werden, weil es einfach Personalmangel gibt, es gibt Flächenmangel. So ein Supermarkt, der ist halt ab 800 Quadratmeter, ist der erstmal lukrativ. Aber ich habe nicht überall 800 Quadratmeter in A++-Lage. Und da müssen wir auf kleinere Formate gehen. Das heißt also auch da wiederum können wir dann über autonome Systeme oder teils autonome Systeme können wir auf Malüten schließen, wo wir früher nicht hinkonnten, weil wir die Fläche einfach nicht hatten. Und das wird stattfinden, auf jeden Fall auch im ländlichen Raum. Weil man sieht das gerade, wenn man so Richtung Osten geht, da sind halt sehr viele Flächen, riesige Flächen mit wenig Einwohnern. Da kann ein normaler Supermarkt nicht existieren. Aber neue Formate können existieren. Und ich bin absolut bei dir, diese hochfrequenten Lagen machen absolut Sinn. Man merkt das selber, Flughafen, Bahnsteig, da macht es Sinn, auch dort ein bisschen mehr Angebot zu machen als nur ein Getränkeautomat.
Da bin ich sehr beruhigt, Jörg. Danke dafür. Oh, wir müssen schon wieder richtig Gas geben, aber ich muss dich natürlich hier auf die App ansprechen. Du hast es ja selber gemacht. Das war ja wirklich ein, man kann schon fast sagen, so ein Paukenschlag jetzt, der Ausstieg aus Payback und jetzt der Aufbau eurer eigenen Angebote mit einer eigenen App. Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr seid zufrieden, ihr seid erfolgreich damit. Willst du das mit ein paar Zahlen unterlegen oder ein paar Erfahrungen, die ihr schon gesammelt habt? Wie weit seid ihr schon? Ich meine, das ist ja dann auch ein Lernen, sage ich mal, was kannst du mit den Daten machen und wie kannst du die Daten dann auch nutzen, um individueller anzusprechen, bessere Angebote vielleicht dann auch zu unterbreiten, aber vielleicht auch schon Erfahrungen, wie kriege ich den Kunden überhaupt erstmal dazu, die App nicht nur runterzuladen, sondern dann auch regelmäßig zu nutzen?
Von den Zahlen her ist es so, dass wir unsere Zahlen, die wir erreichen wollten, innerhalb von 8 Monaten, haben wir schon nach 2 Monaten quasi gehabt. Das ist natürlich auch mit sehr viel Marketing verbunden gewesen, das muss man natürlich auch sagen. Aber der Kunde hat sehr schnell den Mehrwert verstanden, worum es geht. Und wir sind ja bei der App, das bildet ja gerade das Herzstück in der Kommunikation zum Kunden. Du hast jetzt gerade die mutige Entscheidung mit Payback angesprochen. Da gab es schon ein paar mutige Entscheidungen davor, zum Beispiel die Ablösung des Handzettels, dass wir keine Handzettel mehr drucken, sondern dass wir das auch nur noch digital machen. Und jetzt macht das für den Konsumenten auch alles Sinn, weil er sieht, ich habe die Handzettel in meiner App drin, die Angebote habe ich drin, ich habe ein Loyalty-Programm habe ich drin, ich kriege meine Treuepunkte da rein, ich kann jetzt auch seit ein paar Wochen das Payment darüber gestalten. Und das ist natürlich etwas, was der Kunde auf einmal sehr schnell begreift, dass das alles auf einmal ein rundes Bild gibt und dass wir natürlich darüber einen direkten Kommunikationskanal auch aufbauen können zu dem Kunden, den er auch für seine Zwecke nutzen kann. Weil es wird ja in Zukunft auch noch mehr so sein, dass halt individuell auf die Bedürfnisse des Konsumenten eingegangen werden kann. Sei es mit bestimmten Bonusprodukten, sei es mit bestimmten Angebotsprodukten. Und das ist etwas, was der Konsument wirklich sehr, sehr schnell gelernt hat. Dass er sagt, okay, ich verstehe den Mehrwert. Und ich war gestern noch selber beim Rewe einkaufen und vor mir war auch eine ältere Dame. Und die hat dann auch alles per App gemacht. Für mich war das natürlich ein schönes Bild. Die Dame war so um die 80 und sie hat dann auch das Payment darüber gemacht. Und sie hat sich dann zu mir umgedreht, weil sie auch mein Rewe-T-Shirt gesehen hat. Hat gesagt, da habt ihr wirklich was ganz, ganz Tolles gemacht. Weil das nimmt mir Stress. Es nimmt mir Stress. Früher war das so, sie musste die Payback-Karte rausholen. Dann war es mit der EC-Karte dran. In der Zwischenzeit war dann der Kassenbon wurde rübergereicht. Und sie hat alles drin und sie sagt, danke, ihr habt mir damit Stress genommen. Ich glaube, das ist der Effekt, den wir so auch ein bisschen im Kopf haben, den Konsumenten in den Fokus zu stellen, die Bedürfnisse des Konsumenten abzuholen und wirklich dahin zu gehen, wo seine Bedürfnisse sind. Und der Konsument will ein einfaches Einkaufen haben. Und ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut mit der App gerade dabei. Und das wird noch mehr werden.
Das ist natürlich die schönste Form des Feedbacks, wenn man jetzt hier von einer 80-jährigen Dame dann positives Feedback zu digitalen Angeboten hier bekommt, alles richtig gemacht. Und da dich ja die Hörer nicht sehen können, du hast auch ein wunderschönes Rewe-Digital-T-Shirt an. Also deswegen sehr authentisch das Ganze. Jörg, jetzt muss man leider wirklich auf die Zielgerade hier dann auch einlegen. Vielleicht erstmal zu euch jetzt so auf die nächsten 5 Jahre. Was erwartest du jetzt hier für Rewe Digital in diesem ganzen Rewe Kosmos in den nächsten 5 Jahren? Wie eure Relevanz, würde ich jetzt mal als Arbeitshypothese in den Raum stellen, wird ja jetzt durch KI noch größer, ist noch wichtiger für so ein gesamtes Konstrukt, sage ich mal, sich auch da digitaler aufzustellen, sich vielleicht sogar als Technologieführer dann auch zu verstehen. Was erwartest du für die nächsten 5 Jahre da auf eurer Reise?
Was erwarte ich? Ich glaube erstmal, dass sich für den Konsumenten gar nicht so viel verändern wird. Ich glaube, dass der Handel in 5 bis 10 Jahren noch relativ gleich sein wird, wie der Kunde ihn heute erlebt. Ich glaube, dass aber enorm viel im Hintergrund passiert. Das heißt, wir werden den Konsumenten besser kennenlernen. Wir werden schneller mit ihm in Kontakt treten können. Wir werden individueller mit dem Konsumenten umgehen können. Wir werden sehr viel Veränderungen in den Prozessen haben. Wir werden sehr viel Veränderungen haben, wie die Magic im Hintergrund passiert. Das glaube ich, das sind so die nächsten Schritte, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehr stark stattfinden werden.
Jörg, ihr seid ja mit deiner Einheit hier auch für den gesamten Konzern hier auch tätig. Wir hatten zuletzt auch Annette Korsten hier von Zoo Royal, dann Tom, Robert Wiegand hatten wir auch schon hier an der Handelbar, Penny, erinnere ich mich ja auch an den Markus. Wie siehst du in den nächsten Jahren dann deine Rolle, eure Rolle, sag ich mal, die ganze Group vielleicht sogar zum Technologieführer zu machen?
Also es ist ein horrendes Ziel. Technologieführerschaft ist immer ein sehr horrendes und ein sehr teures Ziel. Aber ich glaube schon, dass wir eine maßgebliche Rolle in der Weiterentwicklung der REWE Group spielen werden. Schon heute sind wir mit den verschiedenen strategischen Geschäftseinheiten im Austausch. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, autonome Lieferfahrzeuge, die wurden mit IKI zusammen auf die Straße gebracht. Wir sind sehr stark mit Penny International unterwegs, die halt auch in dem osteuropäischen Raum unterwegs sind. Wir sprechen mit Tom, wir sprechen mit der Touristik, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Da sind wir im ständigen Austausch. Und wir überlegen natürlich, dass wir Modelle und Systeme bauen, die wir auch in irgendeiner Weise wieder weiter skalieren können. Das heißt also, wir würden nicht Schluss machen bei einer REWE, sondern dann überlegen wir direkt weiter, was können wir mit einer Penny machen? Wie können wir IKI? Wie können wir Billa? Wie können wir Bipa? Wie können wir die alle mit einfassen? Und das wird in den nächsten Jahren noch viel enger stattfinden, weil auch da gibt es natürlich aktuell Bemühungen, dass man die IT weiter zusammenfasst, dass man die IT in eine Stoßrichtung reingibt, weil wir merken schon, es ist sehr viel Aufwand, diese Transformation ins KI-Zeitalter reinzubekommen. Und deswegen müssen wir natürlich auch die Kräfte dementsprechend bündeln.
Jörg, wenn man dir jetzt aufmerksam zugehört hat und dann überlegt, was wird sich bis 2035 ändern, er könnte zum Ergebnis kommen. Alles wird viel besser, aber nicht jetzt gänzlich anders. Habe ich das jetzt falsch interpretiert? Oder was glaubst du tatsächlich, wenn wir uns 2035 dann wieder treffen, sagen, Mensch, wir haben doch vor 10 Jahren an der Handelbar hier über Lebensmittelhandel gesprochen. Was werden wir dann sagen? Hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert? Oder hat sich doch eine ganze Menge getan?
Jetzt hole ich mal meine Glaskugel raus, die ich leider nicht habe. Also ich bin der festen Überzeugung, dass der stationäre Handel weiterhin die Säule des Lebensmitteleinzelhandels sein wird. Aber dass sich nichts verändert oder nicht viel verändert, daran glaube ich nicht. Es wird sich enorm viel verändern, gerade was die Prozesse angeht, was die Wege dahin geht, um irgendwelche Ergebnisse zu erreichen. Das wird sich maßgeblich verändern. Jeder unserer Arbeitsplätze wird sich verändern. Es wird da ganz viel auf links gedreht werden, weil ich sage es immer ganz gerne, KI ist nicht eine neue Anwendung, das ist keine App, sondern KI ist wirklich ein neues Betriebssystem. Und nicht nur ein Betriebssystem, was man jetzt in die IT reinbringt, sondern das ist ein Betriebssystem, was alles angeht. Das Betriebssystem, wie wir in Zukunft Handel betreiben werden, wie unsere Konsumenten ticken, wie wir kommunizieren werden, wie wir interagieren werden, das wird alles komplett auf den Kopf gestellt werden. Und ich habe gerade darüber gesprochen, wie erstaunt ich war, wie schnell sich KI-Agenten entwickeln. Das wird auch eine Blaupause sein für andere KI-Themen. Wir werden uns in 10 Jahren, 15 Jahren umdrehen und sagen, was war das für ein Ritt? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Weil auf einmal Dinge möglich waren, die vorher noch nicht möglich waren. Wir hatten mal vor ein paar Jahren, haben wir auch über Voice Commerce gesprochen. Und 2018 habe ich schon gesagt, KI wird hier einiges möglich machen. Wir werden uns noch wundern, wo das hingeht. Der Zeitpunkt ist heute erreicht worden. Das wird auch da wieder wie so ein Afterburner auf solche Systeme sein. Das Smartphone wird an Relevanz verlieren. Wir werden device-agnostisch werden. Wir werden einen ganz neuen Begriff von Hyperpersonalisierung wahrnehmen. Und das sind Dinge, die unheimlich den Retail verändern werden. Aber am Ende des Tages wird der Konsument genauso in den Supermarkt einkaufen gehen wie bisher, wahrscheinlich. Vielleicht werden da auch andere Systeme sein. Vielleicht wird mehr Pick and Go da sein, aber ich glaube, der stationäre Handel, das wird schon noch so ein Dreh- und Angelpunkt sein, eine wesentliche Sorte sein. Das ist so jetzt meine persönliche Vermutung, das kann ich auch die Glaskugel wieder wegpacken.
Nochmal ein fantastischer Blick in die nicht vorhandene Glaskugel zum Abschluss. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch an der Handelbar, für die vielen spannenden Insights. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und ich freue mich natürlich auf deinen Vortrag bei der Faszination Handel am 9. September an der Universität zu Köln.
Ich bedanke mich bei euch.
Das war die heutige Handelbar mit Jörg Hirt, Chief Innovation Manager bei REWE Digital. der dafür sorgt, dass Innovationen in der Rewe Group nicht nur gedacht, sondern auch kundenorientiert umgesetzt werden. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann wird Birte Fulde bei uns zu Gast sein, Head of Brand Marketing und E-Commerce Marketing bei Orion. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast, bewertet ihn auf den gängigen Plattformen und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.